Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Ich kriege heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung. Ja, und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 344, oder? 344.
Ja, ist korrekt, 344.
Ja. Hast du gerade nachgerechnet? Wie viele Wochen sind es, seit wir dieses Werk begonnen haben?
Ja, schnell nachgerechnet.
Ja, 344. Das bedeutet, die letzte Folge war 343. Und hast du noch im Kopf, was wir da besprochen haben?
Oh ja, du hast da die spannende Geschichte erzählt, warum die Glühbirnen nicht so lange halten, wie sie eigentlich halten könnten.
Genau, ich habe die Geschichte des Phoebus-Kartells erzählt und der geplanten Obsoleszenz. Ja. Wir haben einige Zuschriften bekommen dazu. Viele Leute haben uns auch ihre Erfahrungen mit geplanter Obsoleszenz mitgeteilt. Was ich jetzt aber rausstreichen will, ist natürlich wo quasi korrigiert wird, was wir besprochen haben während dieser Folge, weil wir haben uns Gedanken drüber gemacht, wie schaut denn das eigentlich aus, wie misst man sowas?
Ja. Ja.
Und wir natürlich so ein bisschen im Scherz haben gesagt, man muss dann halt die ganze Zeit davor stehen und warten, bis dieses Licht ausgeht und dann weiß man, wie lange diese Glühbirne gebrannt hat, beziehungsweise geglüht hat. Sprachliche Ungenauigkeiten hat es ja auch gegeben in der Folge. Ich glaube, wir haben oft synonym Glühbirne und Glühlampe gesagt, ja. Oder ich zumindest. Und natürlich brennt eine Glühbirne nicht, sondern sie glüht, wie der Name schon sagt. Aber auf jeden Fall, wir haben uns hier Gedanken drüber gemacht, wie kann man das messen und haben dazu auch einige Zuschriften bekommen. Und ich werde jetzt als stellvertretend für diese Zuschriften die von Ralf zitieren. Ralf schreibt, Aber die Sache mit der Haltbarkeitsmessung bei Glühbirnen ist Quatsch. Ja, also so wie wir es dargestellt haben. Man braucht niemanden, der da drauf schaut und von Hand einen Ausfall feststellt und notiert. Das wäre viel zu teuer und ungenau. Teuer auch im zeitlichen Sinn. Man will nach 20.000 Stunden nicht feststellen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und man braucht auch keinen Helligkeitssensor. Sowas macht man einfach über ein Gerät, das den Stromverbrauch beobachtet und die Zeit misst. Vermutlich hängt das Gerät auch noch an einem Netzwerk und schickt eine Nachricht an einen Steuercomputer oder den Menschen, der diesen Test und gleichzeitig viele andere betreut. Das ist natürlich völlig blauäugig. Ja. Ja? Naiv. Naiv haben wir hier gesprochen und wurden zu Recht korrigiert, was das angeht. Ich habe ja gesagt, wir haben viele Zuschriften gekriegt diesbezüglich. Mhm. Aus Zeitgründen, lieber Daniel, lese ich jetzt nicht noch mehr Feedback vor. Was aber nicht bedeutet, dass dieses Feedback ungehört bleiben wird.
Oh ja.
Weil wir können das ja jetzt sagen. In ein paar Tagen wird es etwas geben, das neu ist. Etwas Neues von uns.
Genau.
Wir werden nämlich immer gegen Ende eines jeden Kalendermonats eine Zusatzfolge rausbringen. Die erste kommt eben schon in 2 Tagen raus. Und wir haben noch immer keinen richtigen Namen dafür, oder? Wir haben einen Working Title und der Working Title ist die Feedback-Folge. Was wir nämlich geplant haben, weil wir im Laufe der Zeit das Feedback, je mehr Leute uns gehört haben, desto mehr Feedback kriegen wir, was bedeutet, dass dieser Teil, in dem wir uns jetzt gerade befinden, in dieser Folge immer länger wird. Und die Leute wollen ja eigentlich Geschichten hören. Ja? Andererseits haben wir auch Zuschriften gekriegt von Leuten, die gesagt haben, sie mögen das auch, wie wir über das Feedback sprechen und so weiter. Dann haben wir uns gedacht, machen wir eine eigene Folge einmal im Monat, wo wir ein bisschen ausführlicher über das Feedback, das wir erhalten haben, zu den vorherigen Folgen dieses Monats sprechen werden.
Ganz genau.
Und das ist aber noch nicht alles.
Nee.
Ja, weil wir haben uns.
Weil ich dir gesagt habe, ich will nicht eine reine Laberfolge machen. Es muss schon auch inhaltlicher Mehrwert kommen, den es so vorher noch nicht gab.
Aha. Und erklär mal, was das dann sein wird, dieser Teil.
Wir werden dann für jede Folge einen Experten oder eine Expertin dazu holen, die ein Thema vertieft oder irgendein Thema mitbringt, über das wir dann noch sprechen.
Genau. Also entweder zu einer Folge, die in diesem Monat gelaufen ist, wo wir keinen Experten oder eine Expertin hatten, jemanden, der noch ein bisschen ausführlicher drüber spricht oder einfach vielleicht jemand, der über was ganz anderes spricht. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir auch andere Leute zu Wort kommen lassen wollen.
Genau, und ein paar Themen behandeln, die wir so mit Folgen vielleicht nicht so einfach unterkriegen.
Genau, wo es auch für uns vielleicht zu schwierig wäre, uns so rein zu vertiefen, dass wir mit einer gewissen Autorität drüber sprechen können. Deswegen überlassen wir das dann lieber jenen, die das tatsächlich können, weil sie sich viel länger als wir damit beschäftigt haben.
Genau. Geplant ist, dass diese Folgen immer jeden letzten Freitag im Monat erscheinen. Ist das richtig, Richard?
Habe ich mir auch gedacht, aber dann haben wir gedacht, was ist, wenn der letzte Freitag im Monat so sehr früh ist?
Ah, stimmt.
Und wir dann Planungsprobleme kriegen. Deswegen, der Tag ist, glaube ich, da legen wir uns nicht fest, aber es erscheint eben immer gegen Ende des Monats, würde ich sagen. Sehr da gut. Müssen wir ja auch nicht irgendwie, es ist dann immer eine kleine Überraschung. Wann kommt die Feedback-Folge?
Genau, und wer eben nur die Geschichten hören will, der überspringt einfach die Feedback-Folge und alle, die uns ein bisschen mehr reden hören wollen, die laden sich dann die Folge auch.
Genau, so haben wir das, können wir das schön aufteilen und die Leute holen sich aus unserem Podcast einfach die Dinge, die sie interessieren und den Rest, den ignorieren sie einfach.
Sehr schön. Ein kurzes Feedback würde ich aber gerne noch erwähnen zur Folge, die ich gemacht, also zur vorletzten Folge, wo es um das Blutbad von Stockholm ging. Mhm. Einigen ist vielleicht aufgefallen, dass wir in der letzten Folge kein Feedback hatten. Das lag daran, dass wir einen Live-Auftritt hatten, unseren ersten Live-Auftritt in Hamburg. Mehr dazu erzählen wir dann in der Feedback-Folge. Aber ich würde trotzdem gerne 2 Punkte aufgreifen, die gekommen sind. Und zwar, die Stadt, in der die Union gegründet wurde, ist nicht nach Tintenfischen benannt, wie meine Aussprache das vielleicht nahegelegt hat.
Jetzt ist endlich einmal, dass du was falsch ausgesprochen hast.
Es ist
ein schöner Tag.
Kalmar, also die Stadt wird auf der ersten Silbe betont und
nicht der Kalmar.
Genau. Darauf hat mich unter anderem Jörn hingewiesen. Und Jonas hat uns nicht nur ins Vasa-Museum eingeladen, sondern auch noch eine interessante Geschichte dazu erzählt, nämlich am Stortori jetzt, dem Platz, wo das Ganze passiert ist, da steht ein rotes Haus mit weißen Ziegeln. Und dieses Haus ist 1650 gebaut worden und die weißen Steine wurden zu Ehren der Hingerichteten eingebaut. Insgesamt sind es 92 weiße Steine, die da verbaut wurden. Und dieses Haus liegt gegenüber von dem Café, von dem du erzählt hast, wo du deine Schwedischkenntnisse geprobt hast.
Sehr gut. Da kann ich auch noch was dazu erzählen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das eventuell nicht dasselbe Haus ist, von dem du jetzt gesprochen hast, oder ob das so verbreitet war in Stockholm. Aber meine Schwester ist ja mit einem Schweden verheiratet und lebt in Stockholm. Und das Haus, in dem er geboren bzw. in dem er gelebt hat als Kind, hat sie gesagt, da sind Steine drin, die quasi für jeden dieser Personen stehen. Und jetzt, das ist genau dasselbe, was du gerade gesagt hast.
Oh.
Und ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich dieses Haus ist, in dem er gelebt hat. Da muss ich jetzt nachfragen, dann meine Schwester. Aber das wäre ein lustiger Zufall.
Sehr schön.
Falls nicht, scheint es wohl recht verbreitet gewesen zu sein, in Stockholm in Häusern diese Erinnerungssteine einzubauen.
Sehr schön. Das klären wir dann in der Feedback-Folge.
Genau. Gut. Daniel, jetzt ist dieser Feedback-Teil sehr lang geworden, aber in Zukunft wird er kurz und knackig sein, weil wir dann immer auf die Feedback-Folge verweisen können.
Genau, er musste jetzt noch einmal lang werden, um dann kürzer zu werden.
Ganz genau. Daniel, nachdem wir jetzt aber hier mit dem Feedback vorbei sind, weißt du, dass es ernst wird.
Oh ja.
Für dich. Es wird ernst für dich, denn du bist diesmal wieder dran, damit eine Geschichte zu erzählen. Und ich werde mich sehr gemütlich zurücklehnen in meinen Sessel und werde dir lauschen.
Sehr schön. Ich höre es schon knarzen.
Nein, da knarzt nichts. Es ist ein neuer Sessel, da knarzt nichts.
Richard, wie stehst du eigentlich zu Artischocken?
Puh, Artischocken, hin und wieder esse ich sie, also die eingelegten Herzen.
Ja.
Aber wie soll ich sagen, doch relativ indifferent. Also ich könnte wahrscheinlich auch damit leben, wenn sie nicht existieren würden.
Okay. Also es gehört nicht zu deinem Lieblingsgemüse.
Na, es ist mehr so, was man halt isst, wenn man so Antipasti isst und solche Dinge. Aber nicht so meine Leibspeise.
Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan, aber so eingelegte Artischockenherzen, die finde ich schon ganz gut.
Okay.
Aber wir sprechen heute nicht über die Geschichte der Artischocke und ihre Verbreitung.
Okay.
Sie steht aber doch irgendwie im Mittelpunkt meiner Geschichte, denn es geht heute um einen Artischockenkrieg.
Ein Artischockenkrieg?
Hast du schon mal davon gehört und kannst du das vielleicht zeitlich einordnen?
Nein. Ich habe noch nie vom Artischockenkrieg gehört.
Sehr gut. Beste Voraussetzungen. Richard, am 21. Dezember 1935 macht sich Fiorello LaGuardia in New York auf in die Bronx zum Bronx Terminal Market. 25 Polizisten begleiten ihn. Er stellt sich auf die Ladefläche eines LKWs und verkündet, dass es ab dem 26. Dezember in New York verboten sein wird, Artischocken zu verkaufen, auszustellen und zu besitzen.
Was für ein Jahr ist das noch einmal?
1935.
Ah, okay.
Der Mann, der dieses Verbot ausspricht, Fiorello LaGuardia, ist der Bürgermeister von New York und das Verkaufsverbot ist der Höhepunkt des sogenannten Artischockenkriegs. Bevor wir näher darauf eingehen, warum LaGuardia das macht und welchen Effekt es hat, schauen wir uns mal die Artischocke ein bisschen genauer an. Cynara carduncolus ist ihr lateinischer Name. Mhm. Ist ein Distelgewächs. Gibt zum Beispiel auch Gegenden, wo die Artischocke Golddistel genannt wird. Mhm. Gegessen werden bei der Artischocke ja die faustgroßen Blütenköpfe. Und die Artischocke stammt aus dem Mittelmeerraum, ist dort schon seit der Antike bekannt, also wird da auch mehrfach textlich erwähnt. Und der Name, also Artischocke, leitet sich ab aus dem Arabischen. Angeblich soll dann Katharina die Medici im 16. Jahrhundert Artischocken in Europa bekannt gemacht haben. Also insbesondere in Frankreich soll es für den Adel dann zum guten Ton gehört haben, Artischocken im Garten zu pflanzen. Oder wahrscheinlich eher pflanzen zu lassen. Also der Adel hat es wahrscheinlich nicht selbst gepflanzt. Bei Katharina de Medici war es so, die stammt ja aus der einflussreichen Adelsdynastie der Medici. Über deren Aufstieg habe ich in Folge 218 erzählt. Da ging es um die Pazzi-Verschwörung. Und Katharina de Medici, die wurde verheiratet mit Heinrich von Orléans. Und der wurde dann später als Heinrich II. Zum König von Frankreich gekrönt. Und ihr wird deshalb ein erheblicher Einfluss auf die Kultur am französischen Hof nachgesagt.
Ich glaube, ich habe sie auch einmal erwähnt, als es um die Gabel ging. Weil es gibt ja auch dieses Gerücht, dass sie die Gabel nach Frankreich gebracht hätte.
Ganz genau. Insbesondere ist es nämlich die Esskultur, wo es heißt, dass sie die sehr beeinflusst hat in Frankreich am Hof. Und daher auch die Sache mit der Artischocke. Also es heißt eben, dass sie aus Florenz die Artischocke mit an den französischen Hof gebracht hat. Aber was denkst du, wo werden weltweit heute die meisten Artischocken angebaut?
In China.
Falsch, in Italien.
Ah, ja.
Und zwar mit 380.000 Tonnen.
Ist auch nicht wenig.
Und ja, genau, ist nicht wenig und ist tatsächlich auch weltweit, werden nirgendwo mehr Artischocken angebaut als in Italien. Und Italien ist auch ein gutes Stichwort, denn wie glaubst du, kommt die Artischocke in die USA?
Wahrscheinlich mit Auswanderern bzw. Einwanderern aus Italien.
Richtig, genau. Es sind die italienischen Einwanderinnen und Einwanderer, die Ende des 19. Jahrhunderts die Artischocke dort anpflanzen oder die fangen eben dort an, die anzupflanzen. Und es entsteht dann ein größer werdender Handel mit dem Gemüse. Aber die Artischocke fristet im Vergleich jetzt zu anderen Gemüsesorten lange Zeit so ein Nischendasein. Und hast du eine Idee, Richard, in welches thematische Umfeld wir uns heute begeben?
Meinst du jetzt der größere Kontext des Kriegs, des Artischockenkriegs, oder?
Genau. Geht es um eine Wissenschaftsgeschichte? Geht es um eine Landwirtschaftsgeschichte?
Ich würde sagen, es geht um Wirtschaftsgeschichte bis zu einem gewissen Grad. Weil, ich meine, du hast gesagt 1935, oder?
Ja, genau.
Das heißt, wir befinden uns eigentlich in der Mitte der, also inmitten der Great Depression.
Genau.
Hat die einen Einfluss drauf, auf diese Geschichte?
Wenig. Du hast schon recht, es ist eine Wirtschaftsgeschichte, es ist aber vor allen Dingen eine Mafia-Geschichte.
Das wäre mein nächstes Ding gewesen, weil ja weil wir ja direkt nach der Prohibition sind eigentlich.
Genau, ja.
Oder ist die Prohibition noch zu jener Zeit?
Bis 33.
Ah, bis 33, ja. Und das hat ja quasi für Erstarken der mafiösen Strukturen in den USA gesorgt. Aber sehr gut.
Die Prohibition hat auch einen gewissen Einfluss auf unsere Geschichte, aber keinen direkten Einfluss. Wir werden das nachher noch uns genauer anschauen. Aber genau, wir sprechen heute über die Mafia und es geht um organisierte Kriminalität. Das ist der Kontext des Artischockenkriegs.
Ah, okay.
Und du erinnerst dich vielleicht noch an meine Folge über Joseph Petrosino und die Black Hand. Das war Folge 285.
Ja, habe ich direkt dran denken müssen, als du von Mafia wolltest sagen, du bist ja kein Neuling, was Mafia-Geschichten angeht in unserem Podcast.
Und bei der Folge, da waren wir so um 1900 und haben uns die Anfänge der Mafia angeschaut. Also die Anfänge der Mafia in den USA. Und heute sind wir 30 Jahre später, also um 1930. Und da haben sich schon einige Mafia-Clans etabliert in den USA. Und der entscheidende Gegner der Mafia ist diesmal kein Polizist, wie damals Petrosino, sondern der Bürgermeister Fiorello La Guardia, von dem ich am Anfang schon erzählt habe.
Es ist der La Guardia, nach dem dann auch der Flughafen benannt wurde.
Ganz genau, genau. Nach La Guardia ist der Flughafen benannt in New York. Also einer der Flughäfen, muss man sagen.
Ja.
La Guardia hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, die organisierte Kriminalität in der Stadt zu bekämpfen. Und wie und warum bekämpft er jetzt die Kriminalität in der Stadt mit einem Artischockenverbot? Und war damit erfolgreich. Darum wird es jetzt gehen.
Sehr gut.
Also es ist so, die italienischen Einwanderinnen und Einwanderer beginnen damit, Artischocken anzubauen. Und wo machen sie das? Hast du eine Idee?
Naja, wahrscheinlich New York State.
Nein.
Oder New Jersey.
Na, die klimatischen Bedingungen an der Ostküste sind nicht gut genug.
Dann wohl im Westen.
Ganz genau. Und zwar ganz weit im Westen in Kalifornien. Und zwar ist es so, der Anbau der Artischocken konzentriert sich vor allem in einer Gegend, nämlich der Küstenstadt Half Moon Bay. Die liegt ungefähr 40 Kilometer südlich von San Francisco. Aber beliebt waren die Artischocken natürlich vor allem bei den italienischen Auswanderern und von denen gab es viele an der Ostküste, also in New York oder New Jersey. Und deshalb beginnt um 1900 ein Artischockenhandel von der West- an die Ostküste. Und also der Weg, den das Gemüse in den USA zurücklegen musste, war einigermaßen weit und das wirkt sich natürlich auf den Preis aus. Und was sich auch auf den Preis auswirkt, die Artischockenfarmer tun sich zusammen und organisieren ab 1917 den Vertrieb gemeinsam über die Half Moon Bay Artichoke Association. Und das führt dazu, dass die Artischocke eine phänomenale Gewinnspanne hatte, weil die fast den kompletten Handel dominiert haben. So als Beispiel, du konntest in San Francisco dir auf dem Markt eine Artischocke für einen Nickel kaufen, also für 5 Cent. Und was glaubst du, hast du in New York zahlen müssen für eine Artischocke?
Wahrscheinlich einen halben Dollar.
Nee, einen ganzen Dollar, also einen Dollar.
Ui.
Das heißt, die Preisspanne war wahnsinnig hoch und es war ein sehr lukratives und gutes Geschäft. Und es bekommt einen Mann mit, der bekannt werden wird als der Artischockenkönig. The Artichoke King. Ciro Terranova. Also Ciro Terranova ist 1888 in Sizilien geboren und gehört also zu einer Generation, die noch direkten Bezug zu Italien hatte. Und er war verwandt mit Giuseppe Morello und war vermutlich sein Halbbruder. Und der Giuseppe Morello, der könnte dir bekannt vorkommen aus der Petrosino-Folge. Das ist nämlich der, der die Morello-Familie begründet hat.
Okay.
Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, heute wird die als Genovese-Familie bezeichnet und das ist eine von 5 US-Cosa Nostra-Familien, also die es heute noch gibt, die Genovese-Familie. Und der Morello begründet die und der Terranova ist sein Halbbruder.
Okay.
Und es hätte auch nicht viel gefehlt, dann wäre die Familie nach Terranova benannt worden, weil nachdem Giuseppe Morello verhaftet wurde in den 1910er Jahren, mehr dazu gibt es in der Folge über Petrosino, da übernehmen dann seine Halbbrüder die Geschäfte und seine Halbbrüder sind Nicolas, Vincenzo und Ciro Terranova. Und gerade jetzt in der Zeit, in der jetzt unsere Geschichte spielt, so in den 1920er, 1930er Jahre, das ist die Zeit, in der sich die Familien etablieren und dann auch arrangieren, weil es kommt da zu einigen tödlichen Auseinandersetzungen. Diese Gangs kämpfen im sogenannten Krieg von Castellammare gegeneinander. Man geht davon aus, dass bei diesen Auseinandersetzungen um die 10 Gangmitglieder getötet wurden. Das geht bis 1931 so. Und dann gibt es ein geheimes Treffen der Mafia-Größen und die teilen sich dann die Territorien auf und geben eine Organisationsstruktur vor. Und soweit ich es gelesen habe, hat sich da dann auch in den nächsten Jahrzehnten nicht viel geändert und wirkt sich in Teilen bis heute aus. Also die geben dann eben vor, welche Familie welche Territorien bekommt und auch wie die sich zu organisieren haben.
Ja.
Aber Ciro Terranova erkennt, es gibt eine große Gewinnspanne bei den Artischocken und es gibt vor allem nur einen großen Importeur, nämlich die Half Moon Bay Artichoke Association. Und es gibt nur wenige Märkte in New York, wo die Artischocken verkauft wurden. Und sein erster Versuch ist jetzt, dass er die importierte Ware unter seine Kontrolle versucht zu bringen. Anfangen tut es mit so Art Schutzzöllen. Also die gehen auf den Markt, verlangen Geld von den Händlern, die Artischocken verkaufen und die drohen eben mit Gewalt, sodass die dann auch tatsächlich das Geld zahlen und dann den Preis dementsprechend auf die Artischocken aufschlagen. Das heißt, Artischocken werden zu dem Zeitpunkt auch immer teurer. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass Terranova so vorgeht. Er hat das wohl auch schon mit anderen Lebensmitteln gemacht. Diese Lebensmittelerpressungen waren eine wichtige Einnahmequelle für die Mafia. Und Terranova geht jetzt aber noch weiter, weil er will wirklich die Kontrolle haben über die importierte Ware. Und was er da macht, nennt sich in der Ökonomie Cornering eines Marktes. Das sind wir jetzt bei der Wirtschaftsgeschichte, die du vorhin schon angesprochen hast. Letzte Woche, wo du vom Phoebus-Kartell erzählt hast, da ging es ja um Preisabsprachen in Form von einem Kartell. Also alle großen Hersteller haben sich da zusammengetan, um eben Absprachen zu treffen. Beim Cornering ist es so, dass man zwar kein Monopol hat, aber weitgehend Kontrolle über eine Ware und zwar so viel, dass man eben den Preis bestimmen kann.
Nee.
Und es funktioniert immer dann, wenn du einen engen Markt hast, wo du das Produkt nicht einfach ersetzen kannst. Und beides haben wir hier. Die Artischocke ist im Vergleich zu anderen Gemüsesorten in den USA ein Nischenprodukt, das nur von wenigen Importeuren geliefert wird und auch nur an wenigen Märkten verkauft wird. Und es lässt sich nicht ersetzen. Also du kannst natürlich schon sagen, dann kaufe ich halt eine Paprika, weil die günstiger ist. Aber für jemanden, der wirklich eine Artischocke will, ist es halt kein gleichwertiger Ersatz.
Ja. Yeah.
Und da muss aber auch sagen, ne, es funktioniert in dem Fall auch nur, weil das gewaltsam durchgesetzt wird. Aber dazu kommen wir jetzt. Wie geht Terranova nämlich vor? Er will jetzt die Kontrolle über den Import, also über alle Artischocken, die an der Ostküste landen und dort verkauft werden. Und er gründet erstmal Firmen und wir sind jetzt so Ende der 1920er Jahre und zwingt die Importeure, ihre Artischocken nur an seine Leute zu verkaufen. Also alle Artischocken, die an der Ostküste landen, sollten an seine Firmen verkauft werden. Dafür heuert er dann Schlägertrupps an, die offenbar genug Druck erzeugt haben, dass die das auch tatsächlich machen. Und er hat jetzt also alle Artischocken in der Hand, die an der Ostküste verkauft werden. Und er zwingt dann jetzt als nächstes alle Gemüsehändler der Stadt, nur bei ihm Artischocken zu kaufen. Zum doppelten Preis, weil er ja sofort seine Marktmacht ausspielen will. Und es gibt Berichte über Gemüsehändler in New York, die dann versucht haben, ihre Artischocken jetzt woanders zu kaufen, woraufhin Terranova aber die Fahrer zusammenschlagen lässt und entführen lässt. Und er macht jetzt schon ein sehr gutes Geschäft, also riesige Gewinne, aber das reicht ihm nicht, weil er sitzt jetzt an der Ostküste und ist abhängig von den Lieferungen der kalifornischen Artischockenfarmer bzw. der Half Moon Bay Artichoke Association. Deshalb schickt er jetzt seine Leute nach Kalifornien. Die gehen zu den Farmern und sagen dort, in Zukunft verkauft ihr eure Artischocken bitte nur noch an uns. Und wir machen euch zwar keinen guten Preis, aber dafür lassen wir eure Felder heil und zerstören die nicht.
Ha. Bist du dir sicher, dass sie bitte gesagt haben?
Also vermutlich haben sie nicht bitte gesagt, um die Dringlichkeit zu unterstreichen, mit der sie da auftreten. Mhm. Also das ist ja dieses typische Schutzgelderpressungsargument, wofür die Mafia bekannt ist. Also irgendwo hinzugehen und zu sagen, keine Ahnung, schönes Feld haben sie da mit den Artischocken, es wäre doch schade, wenn es kaputt geht.
Ja.
Und jetzt 1930, also wo er tatsächlich auch mit seinen Leuten zur Ostküste geht, um dort die Artischockenfarmer direkt eben zu bedrohen, jetzt beginnt der eigentliche Artischockenkrieg. Denn einige Farmer dort weigern sich, mit Terra Nova zusammenzuarbeiten, beziehungsweise mit der Union Pacific Produce Company. Das ist eine der Firmen, über die alles abgewickelt wird. Mhm. Wie reagiert Terra Nova auf die Weigerung einiger Farmer? Mit einfach Gewalt. Er engagiert Leute, die mit Macheten Felder zerstören, lässt LKWs, die mit Artischocken beladen sind, plündern und die Fahrer entführen, zusammenschlagen. Es soll in dieser Zeit fast täglich Angriffe auf die kalifornischen Artischockenfarmer gegeben haben. Und in einem Beitrag habe ich auch gelesen, dass sie sogar Gasbomben aus Flugzeugen auf die Felder geworfen haben. Und du fragst natürlich zu Recht, Richard, gibt es denn kein staatliches Gewaltmonopol, eine Polizei zum Beispiel, die dem Einhalt gebieten könnte?
Ja, ja.
Und die Antwort ist, ja, das wird auch tatsächlich versucht. Also der Sheriff lässt die Straßen rund um die Farmen bewachen. Da ist bewaffnetes Sicherheitspersonal im Einsatz. Es gab teilweise auch eigene Artischocken-Bürgerwehren, die da auch bewaffnet standen und versucht haben, die Felder zu schützen. Aber am Ende reicht es eben nicht, weil die Artischocken sind quer durch die USA über 2000 Kilometer mit einem Zug unterwegs. Und diese Strecke lässt sich einfach nicht sinnvoll absichern.
Mhm.
Das heißt, Terra Nova hat dann einfach nicht in Kalifornien, sondern während des Transports einfach irgendwann zugeschlagen. Und das macht er so lange und es gibt eben Berichte, dass es da eben täglich zu Übergriffen kam. Und das macht er eben so lange, bis die Half Moon Bay Artichoke Association schließlich ihren Widerstand aufgibt. Und bis 1935 heißt es, verkaufen die komplett an Terra Nova.
Mhm.
Und das heißt, jetzt ist es so, er hat tatsächlich den kompletten Artischockenhandel in seiner Hand. Also die Farmer dort verkaufen direkt an ihn und er bestimmt dann den Preis in New York und verkauft eben die Artischocken teuer weiter.
Mhm.
Und bei der Frage danach, wie es eigentlich so weit kommen konnte, darf man nicht vergessen, und das ist jetzt der Kontext zur Prohibition, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Von 1920 bis 1933 gab es die Prohibition in den USA, also das Alkoholverbot. Und die Mafia hat viel Geld damit verdient, dieses Verbot zu umgehen. Und die Artischockensache lief da einige Jahre einfach erstmal unterm Radar. Also das hatte da niemand am Schirm, beziehungsweise darum hat sich niemand gekümmert, weil der wichtigere Markt war eben der Alkoholmarkt.
Ja.
Also das war ein Aktionsfeld der Mafia, das einfach nicht so prominent war. Aber wenn du dich erinnerst, LaGuardia, der Bürgermeister von New York, wird jetzt 1935 aktiv mit dem Artischockenverkaufsverbot. Deshalb, Terra Nova hat nicht lange was von seinem Monopol. Am 21. Dezember 1935 macht sich Fiorello LaGuardia, der Bürgermeister von New York, auf in die Bronx und verkündet ein Artischockenverkaufsverbot.
Mhm.
Und LaGuardia ist zu dem Zeitpunkt noch nicht lange Bürgermeister. Der kommt Anfang 1934 ins Amt. Und er wird eben gewählt, weil er verspricht, Korruption und Bandentum zu bekämpfen. Und er selber ist in New York geboren, aber seine Eltern kommen aus Italien. Er hat dann Jura studiert und macht erstmal auf Bundesebene Karriere. Er wird ins Repräsentantenhaus gewählt und erst 1933 dann kehrt er wieder zurück nach New York. Und er verspricht dann eben den Kampf gegen die organisierte Kriminalität und wird dann gewählt und beginnt auch tatsächlich damit. Also er macht es dann sehr publikumswirksam. Und das Artischockenverbot ist halt eben eines dieser Beispiele. Denn LaGuardia, der wusste ganz genau, wie man sich in Szene setzt und wie man viel Aufmerksamkeit erregt. Und das Artischockenverbot ist ein gutes Beispiel dafür. Er war nämlich mit 25 Polizisten vor Ort und nicht nur das, mit zwei Trompetern. Und diese beiden Trompeter, die haben dann eben für Ruhe gesorgt.
Sind wie so Herolde.
Genau. Wie so Herolde haben die eben in die Trompete geblasen. Alle waren überrascht, haben zugehört. LaGuardia ist auf den LKW, das war so ein Gemüse-LKW, ist auf die Ladefläche gestiegen und hat dann verkündet vom LKW, dass es jetzt dieses Verbot geben wird. Und es wird eben ab jetzt, also ab dem 26. Dezember, wird es verboten sein, Artischocken zu besitzen und zu verkaufen.
Mhm.
Und LaGuardia ruft dann auch vom LKW: "I want to make it clear that the merchants and workers of the Bronx market are honest and hardworking citizens. I want it clearly understood that no bunch of racketeers, thugs and punks are going to intimidate you as long as I am Mayor of New York. Also er sagt, keine Sorge, ich weiß, ihr seid hart arbeitende Leute, ihr braucht aber keine Angst haben vor den Mafia-Schlägertruppen, solange ich Bürgermeister hier bin.
Mhm.
Und LaGuardia stand übrigens auch in Kontakt mit Edgar Hoover. Den Namen kennst du wahrscheinlich, oder?
Ja, J. Edgar Hoover, der FBI Edgar Hoover, oder?
Genau, der zu dem Zeitpunkt gerade das FBI aufgebaut hat. Also das FBI gibt es seit März 1935.
Mhm.
Und der Hoover war der erste Direktor des Federal Bureau of Investigation, das eine landesweite Sicherheitsbehörde ist. Und wieso kommt eigentlich Hoover mit dem FBI hier ins Spiel?
Weil es über die Staatsgrenzen hinweg ist.
Genau.
Oder?
Genau. Das liegt nämlich daran, dass die kalifornischen Farmer sich offiziell beschweren und sagen, wieso werden wir hier eigentlich von New Yorker Gangstern terrorisiert?
Mhm.
Dadurch wird es eben als bundesstaatenübergreifendes Verbrechen gewertet, weshalb das FBI hier ja auch zuständig ist.
Schau, das lernt man, wenn man viel fernsieht. Wann genau. Kommt das FBI dran? Ja.
Genau.
Das ist, sobald jemand über eine Bundesstaatsgrenze tritt, kann man sagen, so, jetzt kommt das FBI.
Und die Leute in den Staaten selber sind immer genervt davon, wenn das FBI auftritt.
Ja, natürlich. Die lokale Polizei so, ach, glaubt ihr, wir können das nicht selber?
Genau. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, ich habe einen interessanten Brief gelesen. Der Hoover, der schreibt nämlich dem LaGuardia, dass eben die Farmer ihn um Hilfe gebeten haben und der Hoover schreibt ihnen zurück und sagt, naja, die Farmer, die sollen halt an unabhängige Großhändler verkaufen, dann hat sich das Problem gelöst. Und der LaGuardia, der spricht dann mit den Farmern und die Farmer sagen dann, nee, wir haben hier so viel Gewalt erfahren, das riskieren wir nicht. Und antworten ihm dann, we want a vigorous federal cleanup of this transcontinent racket. Also wir wollen, dass die Bundesbehörden hier mal tätig werden und aufräumen und helfen.
Ja.
Und deshalb wusste LaGuardia eben auch, dass er die Bundesbehörden, also das FBI im Rücken hat und die ihn auch unterstützen, falls Terra Nova jetzt aktiv wird. Weil es ist ja jetzt die Frage, wie reagiert die Mafia oder Terra Nova auf dieses Verbot? Mit dem Verbot beendet er natürlich sofort das lukrative Artischockengeschäft von Terra Nova und setzt halt auch ein starkes Zeichen. Aber gleichzeitig bleibt er nicht dabei. Also eine Handvoll seiner Leute, also eine Handvoll von Terra Novas Leuten, die werden dann von der New Yorker Staatsanwaltschaft angeklagt. Mhm. Unter anderem wegen Nötigung und Sachbeschädigung. Und darum kümmert sich übrigens der Thomas Dewey, den LaGuardia zum Sonderankläger von New York macht, als er ins Amt kommt. Und okay. Der Thomas Dewey, das ist so sein Spezialmann in der Justiz im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Also die Leute, die da verhaftet werden, da kommt es auch zu einigen Verhandlungen. Es dauert ein paar Jahre, aber die einigen sich dann letztlich auf einen Deal. Und alle, die da verhaftet wurden, werden dann letztendlich auch zu Haftstrafen verurteilt.
Mhm.
Im New York Times Artikel, den ich dazu gefunden habe, ist da die Rede von einem Artichoke Trust, der da zerschlagen wurde. Mit Dewey versucht LaGuardia nämlich, die Geldquellen der Mafia trockenzulegen. Und die Artischockengeschichte ist eben ein Beispiel dafür. Wie er versucht eben, der Mafia so den Geldhahn abzudrehen.
Ja.
Ein dickeres Brett war das organisierte Glücksspiel, mit dem die Mafia-Familien sehr viel mehr Geld gemacht haben als mit den Artischocken. Mhm. Insofern waren die Artischocken halt nur so ein Punktsieg, aber einer, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat und der LaGuardia eben auch viel Respekt eingebracht hat. Weshalb das auch ein sehr geschickter Schachzug von ihm war. Weil es war eine Zeit, und das ist jetzt so der größere Kontext der Geschichte, das war eine Zeit, in der in New York viele das Gefühl hatten, dass die Mafia die Stadt fest in der Hand hat und sie kontrolliert.
Mhm.
Und diese Aktion, die hat ihm viel Publicity eingebracht. Also die wird von einem Autor, den ich gelesen habe, in einem Text als Polittheater bezeichnet. Also diese Artischockengeschichte, die hat die mafiösen Strukturen nicht wirklich verändert, aber die war halt ein starkes Signal an die Öffentlichkeit.
Mhm.
Außerdem wird gegen die Union Pacific Produce Company erfolgreich eine Kartellklage eingereicht und auch da wird eben dann dieses Geschäft dann eben kaputt gemacht.
Mhm.
Eine Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, warum wurde eigentlich Terra Nova bei der Aktion nicht verhaftet?
Ja, ich meine, ich stelle es mir nicht wirklich, weil ich immer davon ausgehe, dass sich die Leute ganz oben irgendwie schadlos halten und nicht so direkt involviert sind, dass man ihnen was nachweisen kann.
Naja, stimmt. Gerade bei der Mafia, die ja nicht so besonders transparent arbeitet.
Mm.
Aber vermutlich lag es daran, dass er schon ein bisschen außen vor war zu dem Zeitpunkt und die nächste Generation übernommen hat.
Mhm.
Es ist einmal die Rede von Joseph Castaldo. Das ist eine von denen, die auch verhaftet wurden. Und der Autor Mike Dash, der geht davon aus, dass Castello schon 1931 die Geschäfte übernommen hat von Terra Nova. Mhm. Aber es ist halt immer schwierig bei der Mafia, das nachzuvollziehen, weil die natürlich solche Sachen nicht nach außen kommuniziert hat.
Ja, ja.
Aber was halt auffällt, ist, dass Terra Nova nicht verhaftet wird bei der Aktion und Dash geht weiter davon aus, dass Terra Nova von der Mafia-Familie dann aufgefordert worden ist, 1936 in Rente zu gehen. Und er ist nämlich auch der Einzige der Morello-Terra Nova-Familie, der im Bett stirbt, nämlich 1938 nach einem Schlaganfall. Mhm. Was ist jetzt die Folge der Aktion? Also nachdem LaGuardia das Verbot verkündet, trauen sich die kalifornischen Farmer sofort nicht mehr an Terra Nova zu verkaufen, beziehungsweise an die Union Pacific Produce Company. Der Mafia-Handel mit den Artischocken bricht sofort zusammen und gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Artischocken in New York massiv. Vorher waren Artischocken vor allem bei den italienischsprachigen Gruppen beliebt und es ändert sich jetzt schlagartig. Alle in New York kennen Artischocken und wollen jetzt Artischocken haben.
Also es natürlich.
War eine wahnsinnig verkaufsfördernde Maßnahme.
Ja.
Und drei Tage später endet jetzt auch schon wieder das Verkaufsverbot. LaGuardia sichert den Händlern zu, dass sie frei sind in der Wahl, wo sie ihr Gemüse beziehen und verspricht eben auch den Schutz vor Schlägern und Zerstörungen. Das funktioniert auch, da kommt tatsächlich auch nichts nach. Und die Zeitungen waren jetzt voll von Rezepten mit Artischocken und Tipps für die Zubereitung. Und das geht noch viel, viel weiter. Ja. Also LaGuardia ist jetzt Teil einer Artischockenkampagne, bei der Restaurants ermutigt werden, das Gemüse mit auf die Speisekarte zu nehmen. Es gibt zum Beispiel die Kaffeekette Willow, mit der wird vereinbart, die haben, glaube ich, so 18 Filialen in ganz New York, und mit denen wird vereinbart, dass es eine Artischockenwoche geben wird, eine Artichoke Week. Mhm. Und die sollen eben zeigen, dass die Artischocke jetzt kein Luxusgemüse mehr ist, sondern dass die sich jetzt alle leisten können. Mhm. Und das ist echt eine groß angelegte Kampagne. Also die von Willow, die schreiben dann an das Bürgermeisterbüro: Every food editor in town, every columnist, the newsreel and photo services as well as radio will be brought into play to stimulate every New Yorker.
Also hast du irgendwie so nachgeschaut, ob du Zeitungsberichte irgendwie gefunden hast aus der Zeit, wo sie irgendwie massiv über Artischocken schreiben, oder?
Das habe ich nicht gefunden, aber es gibt tatsächlich sehr viele Berichte über Artischocken zu dem Zeitpunkt. Also aha. Auch so, es gibt dann zum Beispiel einen Verleger, der arbeitet mit dem LaGuardia zusammen, der ein Rezeptbuch rausbringt und sowas.
Ja. Yeah.
Genau, und ja, damit endet der Artischockenkrieg, weil Terra Nova und seine Leute eben, die unternehmen jetzt keinen Versuch mehr, die Kontrolle über den Verkauf wiederzubekommen. LaGuardia ist dann übrigens noch bis 1945 Bürgermeister, also der kam dann auf drei Amtszeiten. Mhm. Und das Besondere jetzt bei den Artischocken ist, dass hier diese mafiösen Strukturen bekannt geworden sind und zerschlagen wurden. Weil wir können eben davon ausgehen, dass es auch bei anderen Lebensmitteln so passiert ist. LaGuardia zum Beispiel macht auch was Ähnliches nochmal mit dem Fischmarkt, wo es auch so ähnliche Verkaufspraktiken gab. Da gibt es auch ein kurzzeitiges Verkaufsverbot und versucht eben dann die Mafia-Strukturen dazu zerschlagen. Aber das war dann eben nicht mehr so publikumswirksam wie bei der Artischocke. Und der größere Kontext der Geschichte ist jetzt der, dass dieser Artischockenkrieg, der war Teil eines längeren Kampfs der Stadt gegen die US Cosa Nostra und der organisierten Kriminalität. Das beginnt in den 1930er Jahren, wird dann vor allem durch Dewey vorangetrieben, diesen Sonderankläger, der einige Untersuchungen und Anklagen durchführt. Und Höhepunkt dieser Entwicklung sind dann die Prozesse gegen die Murder Inc., also im Sinne von Murder Incorporated. Mhm. Diese Prozesse waren dann Anfang der 1940er Jahre und die enden dann mit einigen Todesurteilen. Aber das würden wir uns dann eher mal in einer eigenen Folge anschauen. Aber eben so viel zum Kontext. So in den 30er und 40er Jahren, das ist eben genau die Zeit von LaGuardia, versuchen die ganz viel diese mafiösen Strukturen zu zerschlagen. Und die Artischockengeschichte ist eine davon. Und zwar eine, die sehr publikumswirksam eben war und eine, die die Artischocke bekannt gemacht hat in den USA. Mhm. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über den Artischockenkrieg und den erfolgreichen Kampf eines New Yorker Bürgermeisters gegen die organisierte Kriminalität, zumindest in einem Teilbereich. Also die Mafia hat er nicht aus New York rausbekommen.
Sehr interessant. Also ich habe das Erste, was ich mir so gedacht habe, was so der Unterschied ist, weil du ja, wir auch darüber gesprochen haben, dass die Prohibition ja quasi viele, also die Mafia noch so erstarken hat lassen, beziehungsweise tatsächlich so diese Strukturen hervorgebracht hat, die dann später zum Tragen kommen, eben auch bei der Artischockengeschichte. Das im Gegensatz zu Alkohol, weil der Alkohol ist verboten worden, der Verkauf. Und da hat sich dann halt so ein Untergrund gebildet, wo der Alkohol verkauft worden ist. Aber bei der Artischocke, da hätte es dann wahrscheinlich auch keinen Untergrundverkauf geben, oder? Weil die Leute nicht so drauf erpicht waren, unbedingt Artischocken kaufen zu können.
Ja, genau. Da hätte man irgendwo dann so heimlich Artischocken anbauen müssen.
Ja, immerhin anbauen hätte man sehen in Kalifornien, aber halt verkaufen, dann hätte es irgendwie so einen Schwarzmarkt geben,
ja.
Wo die Leute dann so, wo jemand so seinen Mantel aufmacht und es hängen etliche
Artischocken dran.
Kann sich so bedienen. Aber ja, aber das ist, ich finde das auch so faszinierend, weil es halt auch aufzeigt, dass so diese mafiösen Strukturen, dass es da nicht unbedingt um in erster Linie um Sachen gehen muss, die grundsätzlich illegal sind, sondern dass es schon ausreicht, dass sie sich einfach irgendwo draufsetzen und dann einfach beginnen, die gesamten Strukturen zu übernehmen.
Ja, genau. Ja.
So wie sie es da halt auch gemacht haben und das eben machen können, indem sie mit Gewalt drohen oder tatsächlich auch Gewalt ausüben.
Genau. Ja.
Und also ich finde es interessant, weil diese Artischockengeschichte ist fast wie so ein bisschen so ein Mikrokosmos.
Ja, genau.
Wo man sehen kann, okay, so funktioniert es und dann was kann man dagegen machen, wie kann es funktionieren? Und ich gehe mal davon aus, dass die Art und Weise, wie das dann tatsächlich funktioniert hat, sehr, wie soll ich sagen, idiosynkratisch ist. Du kannst das wahrscheinlich nicht überall so replizieren,
ja.
Und sagen, bei dem Produkt und weil es halt alles unterschiedliche Produktionstransportwege und Modalitäten sind. Und bei dem hast du aber das at this point in time, bei diesem spezifischen Produkt hast du das tatsächlich so durchspielen können. Ja.
Also das wirkt tatsächlich auch so idealtypisch. Ne? Du hast so einen Markt, der nur von einem Importeur bedient wird. Und also du hast im Grunde genommen wirklich auch so diese Schritte, die man sehr gut verfolgen kann. Also zum einen zu sagen, okay, wir verlangen erstmal Schutzzölle, dann holen wir uns alle Artischocken, die in der Ostküste ankommen. Und dann so, wieso gehen wir eigentlich nicht an die Westküste und holen uns direkt das Produkt?
Ja, ja. Es hat mir auch erinnert an die Avocado.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du darüber gestolpert bist, auch im Zuge deiner Vorbereitungen, aber ich glaube, die Avocado und der Import aus Mexiko, da ist ja auch ganz ähnlich. Also ich glaube, die Drogenkartelle in Mexiko haben da auch einen Einfluss auf die Avocado. Ich glaube, es gibt auch eine Doku, die ich nicht gesehen habe. Also das heißt, mein Wissen ist recht rudimentär hier. Aber da gibt es ja auch quasi einen Einfluss der Kartelle auf dem Avocado-Markt, oder?
Ich habe das thematisch vorbeifliegen sehen, aber ich habe mich damit nicht befasst.
Ja, yeah. Aber ja, zeigt, dass die Thematik heutzutage auch noch genauso aktuell ist. Ja? Und heutzutage natürlich aber wahrscheinlich noch um einiges schwieriger, weil wir jetzt halt in einer globalisierteren Welt leben als damals.
Naja, ganz genau. Das ist nämlich auch was mir da aufgefallen ist. Du musst ja diese Strukturen auch erstmal erkennen und dann, bevor du sie bekämpfen kannst. Mhm. Und ich meine, der Terranova hat ja einige Unterfirmen gegründet und so. Also das heißt, du musst auch erstmal erkennen, wie das funktioniert. Also es gibt eben einige Lebensmittelmärkte. Man geht eben davon aus, dass es noch bei einigen anderen Lebensmitteln auch so war, aber man weiß es eben nicht, weil das eben nicht bekannt geworden ist.
Sehr, sehr interessant, sehr erhellend auch. Und ich habe noch nie gehört von diesem Artischockenkrieg.
Sehr gut. Wenn du das googelst, wirst du auch auf den Ausdruck Artischockenkriege stoßen.
Okay.
Und ich habe bis heute nicht herausfinden können, warum Plural. Also dieser Plural, der taucht ab und zu auf, also vor allen Dingen im Wikipedia-Eintrag. Aber sonst habe ich in der Literatur keinen Hinweis dazu bekommen. Wenn es jemand weiß, gerne Hinweis an mich. Aber ich sehe keinen Grund, warum man das im Plural benutzen müsste.
Ja. Nein, ich meine, ich nehme mal an, dass, nachdem es keine offizielle Kriegserklärung an sich gegeben hat und ja, Friedensabkommen und solche Dinge, dass der Begriff des Kriegs so relativ lose gewählt wurde und wahrscheinlich dann jede Auseinandersetzung, die irgendwie damit was zu tun hat, kann man als vielleicht einen eigenen Artischockenkrieg oder so bezeichnen oder so in die Richtung.
Ja, das stimmt.
Ich habe jetzt gerade nachdenken müssen, weil wir haben ja auch schon einige Folgen gemacht zu Kriegen, die tatsächlich Kriege waren, aber so bezeichnet worden sind.
Ja.
Also der Kabeljau-Krieg zum Beispiel, da hat es ja auch keine offizielle Kriegserklärung gegeben, aber es hat quasi gemahnt an eine kriegerische Auseinandersetzung, obwohl, glaube ich, auch kein einziger Schuss gefallen ist. Aber diese Begrifflichkeit hier wird halt gern verwendet für solche Dinge und dann kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwo auch der Plural da verwendet wird. Eine Sache, wo ich auch aufgehorcht habe, du hast einen Autor genannt, Mike Dash.
Ja.
Der drüber geschrieben hat. Da ist man nämlich, ist es derselbe, der auch über Aqua Tofana geschrieben hat?
Das könnte gut sein, weil er hat einige so populär wissenschaftliche Bücher geschrieben.
Der war nämlich lange Zeit jemand, der am meisten über Aqua Tofana, auch was die Hintergründe angeht, geschrieben hat, bevor dieses Buch rauskommen ist, das sie dann verwendet hat. Also das dann, glaube ich, 2020 rauskommen ist. Und bis dahin war er der, von dem er am meisten Hintergrundinfos zu Aqua Tofana gefunden hat. Deswegen ist mir der Name noch so im Kopf gewesen.
Ja, tatsächlich. Ich habe gerade nachgeguckt. Mike Dash ist tatsächlich auch der, der zum Aqua Tofana was gemacht hat.
Sehr gut. Sehr gut. Hat er ein Buch geschrieben über den Artischockenkrieg?
Also der hat kein Buch über den Artischockenkrieg gemacht, sondern zur Geschichte der Mafia. Und zwar heißt das Buch, das er gemacht hat, The First Family, und beschreibt dann eben, wie die Mafia-Strukturen in den USA, also diese US-Cosa Nostra-Familien, wie die sich etablieren. Er hat aber auch, also er ist echt ein faszinierender Autor, das sehe ich da gerade. Er hat nämlich auch ein Buch zum Untergang der Batavia gemacht. Und er hat auch ein Buch gemacht zur Tulpenmanie.
Lustig. Ja, hätten wir ihn für einige Folgen verwenden können eigentlich. Ja. Sehr gut. Hast du andere Literatur auch noch, die du erwähnen möchtest?
Also, was ich empfehlen kann, ganz allgemein, ist ein recht aktuelles Buch. Das heißt Murder, Inc. and the Moral Life Gangsters and Gangbusters in LaGuardia's New York von Robert Whalen. Das ist ein recht aktuelles Buch. Das ist erst im Februar 2022 rausgekommen. Und was sehr cool ist, es gibt einen sehr schönen Blogbeitrag des New York City Departments of Records. Mhm. Und die haben da nämlich einige Quellen zu der Geschichte zusammengestellt. Also es ist so ein Blogbeitrag und die haben da auch Quellen zusammengestellt und haben da zum Beispiel auch so Notizen von LaGuardia und auch die gedruckte Version des Verbots, das er da vorne im LKW verkündet, mit publiziert. Und da habe ich diese direkten Zitate rausgenommen. Ah, also auch dieser Brief an den Hoover und so, das ist da alles mit drin, im Original eben.
Ah, da freut man sich bei der Recherche, oder?
Ja, voll.
über solche Dinge, schön aufgearbeitet schon mit Primärliteratur, solchen Dingen. Großartig.
Ja, weil das sind Einblicke, die würde man sonst nicht bekommen. Also zum Beispiel dieser Brief von LaGuardia an Hoover, das gibt einem nochmal so einen Einblick, den man sonst in einem Buch eigentlich nicht bekommen würde, weil das, ja.
Ja. Hoover selber ist ja auch eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Der ist ja berühmt gewesen dafür, dass er über jeden eine Akte gehabt hat, gell? Also, dass er alle Geheimnisse gekannt hat, quasi der Leute.
Ja, Hoover ist sehr spannend. Hoover, den habe ich auch in meiner Doktorarbeit, ja, nicht so prominent, aber Hoover ist nämlich der, also ich habe ja zur Geschichte des Fingerabdruckverfahrens was gemacht. Und Hoover ist derjenige, der in den USA ja das Fingerabdruckverfahren durchsetzt. Und deshalb habe ich so ein bisschen was über den gelesen oder so. Und der wäre natürlich auch mal was für eine Folge. Mhm.
Müssen wir jetzt beide vergessen.
Genau.
Und irgendwann ausgraben. Wieder. Und hoffen, dass wir es nicht gleichzeitig vorbereiten.
Aber das ist auch so ein großes Thema, das FBI und Hoover. Das,
ja. Ja. Na, da machen wir dann einfach eine Überblicksfolge über alle Regierungsorganisationen in den USA.
Genau.
10-Stunden-Folge.
Oder wir laden uns jemanden ein als Experten, der uns dann die Geschichte erzählt.
Genau. Oder Expertin.
Genau.
Sehr gut. Hast du gesagt, ob es ein Hinweis war oder nicht?
Kein Hinweis. Ich bin tatsächlich darüber gestolpert, als ich die Petrosino-Folge gemacht habe.
Ah.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, Mafia-Folge, das muss ein bisschen liegen und irgendwann mache ich es dann. Yeah. Und jetzt war es soweit.
Gut, Daniel, dann würde ich sagen, wenn du dem Ganzen nichts mehr hinzufügen willst, gehen wir doch über in den finalen Teil dieser Folge. Und zwar den Feedback-Hinweis-Block.
Oh ja, machen wir das.
Gut, wer uns Feedback geben will, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann es auf unserer Website machen, geschichte.fm, kann es auf Twitter machen, da ist unser Benutzername geschichte.fm, kann es auf Facebook machen, da ist unser Benutzername geschichte.fm, kann es auf Instagram machen, da ist unser Benutzername geschichte.fm.
Sehr gut.
Und, ja, und wir haben auch noch einen Kanal, einen zusätzlichen. Wir haben uns nämlich auch einen Account im Fediverse gemacht.
Ja,
also im dezentralen Twitter, wenn man so will,
ja,
auf unserem eigenen Mastodon-Account, beziehungsweise auf meinem. Ja, deswegen ist der Name auch ein bisschen komplizierter. Es ist nämlich geschichte.fm@hammer.land.
Oh, das Hammerland.
Hammerland. wir könnten es, ich weiß gar nicht, wo wir das hinterlegen können, aber auf jeden Fall, wer einen Mastodon-Account hat oder es gibt ja andere Applikationen auch, die dasselbe Protokoll verwenden, wer auf jeden Fall im Fediverse, wie man das so schön nennt, zugegen ist und auch dort uns folgen will, findet dann auf dem hammer.land-Server unseren Account und kann sich mit uns verknüpfen. Und das Schöne an dieser dezentralen Geschichte ist ja, dass man das von jedem Server aus machen kann und nicht nur von dem, auf dem unser Account liegt.
Sehr schön.
Okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit.
Also für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, einfach ignorieren.
Und für alle, die es verstanden haben, die wissen, von was ich spreche. Gut, ja. Ach so, ja, doch. Was anderes auch noch. Die Reviews kann man auch schreiben. Die Reviews kann man auch noch immer schreiben auf Apple Podcasts, vor allem auf panoptikum.io und grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben ohne Werbung. Und ihr findet alle Infos dazu unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Marisa, Frank, Sören, Iris, Susanne, Tammo, Simon, Matthias, Marie-Christine, Christoph, Claudia, Bernd, Melanie, Peter, Janko, Philipp, Alexander, Nils, Thomas, Stefan, Franz, Ulrike, Christian, Oliver, Julia, Maximilian, Andreas, Sophie, Jan, Elmar, Markus und Alexander. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal das,
ja,
was wir
machen. Mal, genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.